Hallo, liebe Artischock-Hörer. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich bin hier im Palais du Cinéma und es lärmt ziemlich, es hallt ziemlich, aber es ist jetzt nicht anders zu machen, als diesen Podcast hier und heute so einzusprechen mit den ganzen Nebengeräuschen. Es ist so, dass man dann ja auf diesem Weg mal ein bisschen die Atmosphäre hier mitbekommt bei diesem Filmfestival. Die Atmosphäre, die heute eine ganz besondere ist, aus zwei Gründen. Und ich kann sagen, so wie sie heute sind, habe ich diese Filmfestspiele tatsächlich noch nie erlebt. Denn es regnet draußen wie aus Eimern und das bedeutet, dass fast alle, die dieses Festival besuchen, auf das Palais selber angewiesen sind, also sich hier im Palais befinden, in einem Ort, der überhaupt nicht auf so viele Menschen, es gibt immerhin ungefähr 4000 akkreditierte Journalisten und dazu die ganzen Marktbesucher, und dieses Palais ist überhaupt nicht auf so viele Menschen angelegt. Es gibt hier wahrscheinlich sowieso nicht genug Platz, es bilden sich überall Klumpen und Trauben und Schlangen von Menschen. Aber dann kommt dazu, dass es hier natürlich viel zu wenig Arbeitsplätze gibt. Es gibt zwar insgesamt 3 Orte, an denen die Journalisten arbeiten können und normalerweise findet man da fast immer einen freien Platz, zurzeit nicht. Alles ist besetzt. Und zwar deswegen, weil es eben regnet und weil es so regnet, dass man noch nicht mal das Palais verlassen kann, wenn man trocken bleiben möchte und keinen Regenschirm dabei hat und dann in irgendein Café oder Restaurant gehen. Im Zweifelsfall sind die dann aber auch ziemlich voll. Das bedeutet, dass hier auf den Treppen überall Menschen sitzen mit ihren Computern oder ihren Smartphones und in irgendeiner Form arbeiten. Weil woanders kann man es nicht machen. Das tue ich jetzt auch und werde gleich noch einen Text für Artischock schreiben, aber ich dachte, dass ich erstmal ein bisschen einspreche, hier in diesem Podcast, eigentlich direkt nach der Pressevorführung von dem Film, dem neuen Indiana-Jones-Film. Indiana Jones und das Rad des Schicksals heißt das Ganze, glaube ich, auf Deutsch. Indiana Jones and the Dial of Destiny auf Englisch. Und zum ersten Mal ist ein Indiana-Jones-Film nicht von Steven Spielberg gedreht worden, sondern er ist gedreht worden von James Mangold, einem routinierten Action-Regisseur. Und das ist ein Film, bei dem mich, ich muss so rum anfangen, mich überrascht hat, dass er in den internationalen Medien, in den allerersten Reaktionen bei den Amerikanern und vor allem Engländern, wenn ich das eben richtig im Internet überflogen habe, nicht sehr gut wegkommt, sondern eher so ein bisschen achselzuckend als ein durchschnittlicher Film und ein latent enttäuschender Film besprochen wird. Mir selbst ging es ganz anders und eigentlich auch allen, die neben mir und um mich herum bei der Pressevorführung heute Morgen saßen. Das Ganze ist ein 2,5-stündiger, sehr, sehr schnell geschnittener, sehr, sehr actionreicher Spaß. Es ist natürlich nostalgietriefend. Es ist selbstverständlich auch Jahrmarkts- und Spektakelkino, was Indiana Jones ja immer war. Das ist nicht dafür da, dass es wirklich ernst genommen wird. Es ist dafür da, dass es so bestimmte, ja, gewissermaßen ein großer Kindergeburtstag ist. Und auch das war der Indiana Jones schon in den ersten Filmen. Und dass man hier nicht in irgendeiner Form, auch wenn hier mit Motiven aus der Geschichte gespielt wird, es natürlich nicht darum geht, hier historisch irgendetwas ernst zu nehmen. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, das kann auch niemand erwarten. Der Film steigt ein, da wo viele Indiana Jones Filme spielen, nämlich in den 40er Jahren, in diesem Fall ganz konkret am Ende, in den letzten Tagen und Wochen des Zweiten Weltkriegs, 1945. Die Nazis verlieren den Krieg. Es gibt noch den Versuch einer letzten Wunderwaffe. Und zwar soll diese Wunderwaffe eigentlich eine Lanze, eine antike Lanze sein, die mit Jesus Blut getränkt ist, Longinus Lanze. Sehr schnell kommt dann allerdings heraus, dass es sich hierbei um einen Fake handelt Und in der, ich spreche jetzt wirklich nur von den ersten 20 Minuten des Films, in dieser Sequenz, in der Harrison Ford, der als Darsteller des Indiana Jones digital verjüngt wird auf ein Alter, in dem er aussieht wie mit Anfang oder Mitte 40. Und das funktioniert übrigens sehr gut, diese digitale Verjüngung. Sie funktioniert viel besser als etwa noch vor ein paar Jahren in dem Film The Irishman, in dem das Gleiche mit Robert De Niro und Al Pacino passiert ist. Hier in diesem Fall, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir eine fortlaufende Actionsequenz sehen, in der das Bild keinen Moment stillsteht und in der wir deswegen auch nie Zeit haben, als Zuschauer uns irgendwie auf die Gesichtszüge der Darsteller zu konzentrieren und genau herauszufinden, wie gut die digitale Verjüngung wirklich funktioniert. Aber man kann schon sagen, sie funktioniert relativ gut. Und auch hier der Eindruck eines Kollegen, mit dem ich saß, nämlich Christoph Gröner, der neue Leiter des Filmfest München, der neben mir saß, als wir den Film geschaut haben, der fand auch, dass diese Verjüngung viel besser funktioniert. In dieser ersten 20-minütigen Szene stellt sich kurz heraus, dass besagte Lanze eigentlich ein Fake ist, nach der die Nazis gesucht haben, dass aber etwas anderes gleichzeitig zutage tritt, nämlich die eine Hälfte einer Zeitmaschine oder eines komplizierten Geräts, was aussieht wie ein Gerät zur Berechnung der Zeit und des Sternen- und Sonnen- und Mondverlaufs. Und das ist es tatsächlich auch. Es ist eine Art Sonnen- und Mondsystem-Uhr, die Antikythera heißt. Das Ganze gibt es wirklich. Den Antikythera-Mechanismus kann jeder von uns googeln. Und das ist ein sehr langer Wikipedia-Artikel, der dann zum Beispiel auftaucht, sehr detailliert. Man sieht dann, wie das Ding aussieht. Man versteht, glaube ich, nur, wenn man es genau studiert, den Text genau studiert, wie das möglicherweise mal funktioniert hat. In jedem Fall ist es aber ein Beweis für die technische Avanciertheit der Antike. Und um so etwas geht es hier auch. Es wird kurz gesagt der Gedanke entwickelt, dass der berühmte Mathematiker und Ingenieur der griechischen Antike, Archimedes, an einer Art Zeitmaschine gearbeitet hat. Und dass die eine Hälfte dieser Zeitmaschine, die ist jetzt gefunden worden, eine zweite Hälfte wird gesucht. Das ist der MacGuffin dieser Handlung. Und mit ihrer Hilfe wollen die Nazis gewissermaßen die Zeit zurückdrehen. Es stellt sich dann heraus, dass der eine Nazi vor allem in den letzten Tagen des Krieges beim Führer glänzen will. Der wird gespielt von Thomas Kretschmann. Das hat er schon ein Dutzend Mal gemacht. Und er macht es gut, er macht es bewährt, er macht es nicht wahnsinnig originell, aber er ist ein Antagonist, der über diese 20 Minuten trägt, bis er dann von Indiana Jones zur Strecke gebracht wird. Der zweite Antagonist ist nicht in Uniform, er ist ein Zivilist, ein Wissenschaftler, als Wissenschaftler schon dadurch markiert, dass er eine Brille auf hat und tut eigentlich ziemlich wenig direkt Gewalttätiges den ganzen Film über. Er hat aber einen ganzen Schlägertrupp dabei und er wird von Mads Mikkelsen gespielt. Dieser Mads Mikkelsen ist zunächst mal ein junger Mann, der an diesen Mechanismus, an diese eine Hälfte des Mechanismus herankommt, die dann verliert und sie wiederfinden möchte. Und er begegnet dann in dem übrigen Teil des Films, nach dieser Exposition der 20 Minuten, begegnet dann Indiana Jones wieder in den späten 60er Jahren, nämlich ziemlich genau zur Zeit der Mondlandung im Juli 1969. Nochmal kurz zurück zu der Einleitungssequenz. Das ist, wie gesagt, eine Dauer-Action, bei der zunächst einmal wir sehen, dass jemand gefangen wird, mit einem Tuch über den Kopf gezogen. Man denkt ja fast automatisch an Verhaftungsprozeduren der CIA, Verhaftungsprozeduren der amerikanischen Armee in Abu Ghraib. Es stellt sich dann heraus, dass es sich aber nicht um die CIA und die amerikanische Armee handelt, sondern um die Nazis und um SS und deutsche Wehrmacht. Und der Gefangene ist Indiana Jones, der dann kurz darauf aufgehängt werden soll, während diejenigen, kommandiert von Thomas Kretschmann, die ihn aufhängen, in einem Zug wegfahren und auch diese zukünftige Wunderwaffe, diese scheinbare Wunderwaffe bei sich haben. Harrison Ford, alias Indiana Jones, kann sich dann befreien, nicht sehr unerwartet, und in einer rasenden Verfolgungsjagd, in der er zunächst Auto fährt, dann Motorrad fährt, hierbei alle möglichen Antagonisten aus dem Weg räumt, schließlich auf beim Fahren der Motorradfahrt auf einen Zug springt, in dem dann nämlich der größte Teil der vorher zu sehenden Nazis sind, inklusive Mads Mikkelsen und Thomas Kretschmann. Und es geht dann immer noch weiter. Wir erleben weitere 10 bis 15 Minuten, die ein bisschen an The Great Train Robbery erinnern oder an andere Filme, The General von Buster Keaton, von und mit Buster Keaton, oder eben an andere Filme, bei denen immer wieder alles Mögliche an Action sich ereignet in einem rasenden Zug. Der letzte Film, der dieses Motiv zu einem großen Spektakel verwandelt hat, war natürlich Snowpiercer von Bong Joon-ho, auch schon vor einigen Jahren zu sehen im Berlinale Panorama. Der Film spielte ganz im Zug, hier spielt der Indiana Jones Film nur die ersten 20 Minuten in einem Zug. Und was wir dann sehen, das ist, wie über so ein paar Umwege dieser Indiana Jones entkommt und vorher noch mehrere Dutzend Nazis ausschaltet. Einer davon wird gespielt von Matthias Schweighöfer, dem deutschen Darsteller. Das wollen wir natürlich deutschen Hörern nicht verschweigen, dass Matthias Schweighöfer hier auch mitspielt. Und zwar in einer sehr, sehr kurzen Szene ist er zu sehen und er hat einen einzigen Satz zu sagen oder ein paar Worte zu sagen, nämlich zwei Worte, die heißen Sieg Heil. Schon das ist ein Fehler, denn das ist durchaus nicht der Gruß der deutschen Wehrmacht gewesen, wenn ein Offizier den Raum betritt. Soll aber auch egal sein. Es geht hier, glaube ich, eher darum, dass das lustig und absurd ist. Wenn man über solche Sätze lachen kann, dann hat man hier einiges zu lachen in dem Film. Und dann springt der Film nach etwa 20 Minuten in eine andere Zeitzone, nämlich in die Zeit des Jahres 1969, eben zur Mondlandung. Und das ist natürlich schon eine vielleicht beabsichtigte, vielleicht zufällig unterlaufene Ironie, dass ein Film, der von Zeitreisen handelt und Zeitsprüngen, hier selber solche Zeitsprünge und Zeitreisen vornimmt. Es gibt auch noch eine dritte, zu der ich gleich kommen werde. Kurz gesagt, erleben wir dann ein übliches Stationendrama, bei der es immer wieder Gelegenheit gibt, dass Indiana Jones in Verfolgungsjagden verwickelt ist, nunmehr als älterer Herr. Und der sieht dann aus wie Harrison Ford, wenn er gut geschminkt ist, ungefähr wirklich aussieht heute. Ein älterer Herr, der gerade als Professor in Ruhestand getreten ist, der von der Nichte eines Freundes aufgesucht wird. Die beiden zusammen, anfangs noch Konkurrenten, suchen dann den zweiten Teil dieses Gerätes von Archimedes. Und es stellt sich dann raus, dass sie auch das Grab des Archimedes dafür finden müssen. Das heißt, ihre Reise führt sie zunächst einmal nach Marokko, dann von Marokko in die Ägäis, die griechische See, und dann von dort aus nach Sizilien, nach Syrakus genau gesagt. Immer wieder treffen sie auf Mads Mikkelsen und irgendwelche Nazi-Schergen, die aus tatsächlich so sind wie aus einem Kuriositätenkabinett der Nazi-Schergen. Es gibt den groben, viel zu großen, viel zu breiten, eine Art Beißer in Blond. Es gibt einen irgendwie ein bisschen verrückten, perversen. Es gibt noch andere Figuren, die aus irgendeinem Grund zwar wahnsinnig boshaft sind, die aber nie die Indiana Jones-Figur oder eine andere Hauptfigur aus diesem Film ausschalten. Wir erleben Verfolgungsjagden durch die Kasbah, zunächst einmal von Tanger in Marokko, dann erleben wir, wir haben vorher schon die Verfolgungsjagd erlebt in New York und noch davor die im Zweiten Weltkrieg. Wir erleben dann eine Unterwasserszene und dann geht es in Syrakus ähnlich und munter weiter. In dem Sinn erinnert dieser Film auch in manchen Stellen schon an einen James-Bond-Film, wo es ja auch immer darum geht, möglichst pittoreske, möglichst exotische Schauplätze vorzuführen und da den immer gleichen Helden das immer gleiche tun zu lassen. Das Ganze macht trotzdem Spaß und ermüdet nicht. Erstens, weil es sehr kurzweilig ist, weil es ein Klamauk- und Slapstick-Kino ist, was sich nicht über Gebühr ernst nimmt, was auch nicht große Mühe darauf verlegt, die Handlung möglichst glaubwürdig erscheinen zu lassen. Und es ist dann natürlich auch ein Film mit Harrison Ford, den man sehr gerne sieht in den verschiedenen Altersphasen. Und Mads Mikkelsen als Antagonist, als Bösewicht und Nazi namens Jürgen Voller hält auch das, was diese Besetzung verspricht, ist auch sehenswert. Dieser Nazi in den 60er Jahren hat tatsächlich das Ziel, ins Jahr 1939, in die Zeit des Münchner Abkommens, zurückzureisen und im Grunde genommen dort den Führer auszuschalten und dann sozusagen die besseren Entscheidungen zu treffen. Übrigens ist das Jahr 1939 nicht das des Münchner Abkommens. Das nehme ich zurück. Ich glaube, dass das Münchner Abkommen zwar mal genannt wird in dem Film, aber tatsächlich will er einfach ins Jahr 1939, einige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, zurückreisen mit der Zeitmaschine, die sich dann schließlich, als die alle in Sizilien tatsächlich das Grab des Archimedes und diesen zweiten Teil der komplexen Maschine Antikythera finden, der sich dann tatsächlich erfüllt. Es ist dann möglich, in der Zeit zu reisen. Und hier wird auch so ein bisschen die Backstory von Indiana Jones eingeblendet. Das ist allerdings dann fast eher wie eine Pflichtübung, weil er dann mal sagt, als er gefragt wird, wohin er gerne zurückreisen möchte, dass er nicht etwa zu irgendwelchen großen Momenten der Antike, also seiner Forschung, zurückreisen möchte, sondern zu dem Moment, in dem sein Sohn sich freiwillig für den Wehrdienst, für den Dienst in der US-Armee gemeldet hat und dann daraufhin gestorben ist, was auch seine private Ehe zerstört hat. Hier geht es also um das Privatleben des Indiana Jones und das ist eher ein sehr schwacher Moment in diesem Film, cheesy Moment in diesem Film. Man hat dann das Gefühl, hier muss jetzt eine Dimension des Ernstes und der Glaubwürdigkeit plötzlich, der psychologischen Triftigkeit plötzlich dieser Figur angeschminkt werden und dieser Geschichte hinzugefügt werden, die es überhaupt nicht braucht, denn Indiana Jones Filme sind nicht psychologisch glaubwürdig, jedenfalls geht man nicht wegen der psychologischen Glaubwürdigkeit oder Sentimentalitäten ins Kino zu diesen Filmen. Und was wir was dann passiert, als diese Zeitmaschine schließlich funktioniert, das ist dann gewissermaßen der dritte Teil des Films und eine weitere Schraube in der Spirale der Verrücktheit, die gedreht wird. Was nämlich passiert ist, dass in einer alten Maschine aus dem deutschen Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg die versammelte Nazi-Schar und auch der Indiana Jones natürlich und seine Begleiterin zurückreisen wollen in das Jahr 1939. Sie haben allerdings etwas nicht berechnet. Sie haben nicht berücksichtigt, dass man in der Antike noch nichts von der Erdplattenverschiebung wusste. Deswegen geht dieser ganze Zeitmaschinenmechanismus vollkommen aus den Fugen. Und sie reisen keineswegs ins Jahr 1939, sondern ins Jahr 214 vor Christus, zur Zeit, als die Römer gerade das damals noch griechische Syrakus auf Sizilien erobert. Zufälligerweise, insofern hat diese Zeitreise dann doch eine sehr tiefe Notwendigkeit, zufälligerweise ist es auch gerade der Moment, in dem Archimedes auf Syrakus weilte und an dieser Zeitmaschine gearbeitet hat. Und entsprechend passiert es dann tatsächlich, dass Indiana Jones einen seiner antiken Helden, Archimedes, kurz leibhaftig gegenübersteht. Das ist jetzt der große Spoiler dieses Films, dieses Podcasts. Ansonsten kann man sagen, nichts, was da passiert, kommt unerwartet. Nichts, was da passiert, stört aber. Es ist ein Film, der sehr kurzweilig unterhält, eine gewisse Form von filmischem Junkfood oder Fastfood, aber eben doch schon fast das etwas das bessere, nachhaltigere und gesündere Variante des Fastfood. Mir scheint für diesen Film unbedingt zu sprechen, dass dieses Spektakelkino und Jahrmarktskino einfach eine Facette ist, die für uns zum Kino gehört, mindestens genauso wie die ernstesten und längsten und langsamsten Autorenfilme, mindestens genauso wie die Filme der Berliner Schule, mindestens genauso wie irgendwelche deutschen Klamotten und Til Schweiger-Filme. Das alles macht das Kino rund und man sollte nicht die einzelnen Varianten des Kinos gegeneinander ausspielen. Es gibt auch hier gute und schlechte Formen dieser Art von klamaukiger Action, die sich nicht zu ernst nimmt und die nostalgisch ist, zu erfüllen. Man kann das gut machen, man kann es schlecht machen und sollte es aber nach seinen eigenen Maßstäben beurteilen. Wenn man es gut macht, wie meiner Ansicht nach hier James Mangold, dann ist das durchaus große Kunst. Und insofern hat das hier auch sein Recht, in Cannes zu laufen, wo man das ganze Kino in allen seinen Facetten abbilden will und wo man vor allem auf hohes Niveau Wert legt. Ich kann also allen, die bisher irgendetwas mit Indiana Jones Filmen anfangen konnten, empfehlen, auch in diesen Film hineinzugehen. Wahrscheinlich ist es ein Film, der für die ganz Jungen weniger interessant ist als für die Mittelalten und Älteren, diejenigen, die sich schon an die ersten Indiana Jones Filme von vor über 40 Jahren erinnern können, diejenigen, die sich daran erinnern können, wie Harrison Ford war, als er noch jung war. Diese Erinnerung wird hier aufgefrischt und es gibt ein paar Punkte, an denen der Film vielleicht wirklich anschlussfähig an eine jüngere Generation ist. Ansonsten ist er einfach gute Unterhaltung, die nicht blöd ist. Mit dieser kurzen Nachricht verabschiede ich mich jetzt für heute aus Cannes. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was erstmal viele in Deutschland wissen möchten, viele, die uns zuhören, wissen möchten. Morgen geht es dann viel mehr um Autorenkino, denn wir stehen heute noch, und darauf freue ich mich, ich glaube, 4 oder sogar 5 Filme bevor, ich glaube 4, teilweise ziemlich lange, eben wie gesagt, klassisches Autorenkino, und es macht dann ohne Frage Spaß, auch über diese Filme zu reden. Und warten wir mal ab, was der Tag noch so zu bieten hat. Ich melde mich wieder. Dies war der 4. Podcast aus Cannes. Ich melde mich dann wieder mit dem 5. Podcast. Bis dann. Tschüss.